Das KI-Update, ein Heise-Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Unterbesetzt und überarbeitet, das ist der Alltag in deutschen Krankenhäusern. KI hat das Potenzial, Ärztinnen, Mediziner und Pflegepersonal zu entlasten. Das erzählte uns vor zwei Wochen ja bereits der Arzt und KI-Experte Felix Nenser. Wie sich die Anbieter von Tools und Hardware diese Entlastung vorstellen, haben sie kürzlich auf der DEMEA vorgestellt. Meine Kollegin Marie-Claire Koch war auf der Gesundheitsmesse dabei und erzählt uns heute, was dort vorgestellt wurde.
Hallo Marie.
Hallo Isabel.
Du warst gerade auf der DEMEA für die von uns. Ich glaube, das ist jetzt nicht so der gängige Name wie früher die CeBIT oder die Hannover Messe, die viele Menschen kennen. Was genau ist die DEMEA? Wer kommt da hin? Wer stellt da aus?
Ja, die DEMEA steht für Digital Medical Expertise and Applications. Mhm. Ja, da ist tatsächlich alles so aus dem Gesundheitswesen vertreten an Softwareunternehmen, aber auch viele Akteure aus der Politik lassen sich dort blicken und ja, viele interessierte Kunden, also so IT-Leiter aus Kliniken, vereinzelt auch Ärzte aus Praxen. Und das hat so ein bisschen die Medica überholt, die früher diesen Status hatte.
Das heißt, das Digitale ist eigentlich somit das größte und wichtigste Wachstumsfeld im Gesundheitsbereich gerade.
Also die Messe ist ja für IT im Gesundheitswesen. Und die ist auf jeden Fall sehr stark gewachsen in letzter Zeit. Das haben auch die Veranstalter nochmal gesagt. Also die jedes Jahr wächst die.
Die Keynote quasi, also ganz gleich am ersten Tag, war ja auch unser Bundesgesundheitsminister da, der Karl Lauterbach. Was ist denn so seine Vision? Wir wissen ja, dass er sehr, sagen wir mal, technologiefreundlich aufgestellt ist.
Ja, da guckt er auch immer gern in andere Länder, also Israel, und so sind da auch immer gern Beispiele, die er nennt, wo es eben aus seiner Sicht gut läuft. Ja, er hat da schon angekündigt, dass wir wollen KI in all policies. Da hat er gesagt, wir implementieren das jetzt in jedes Gesetz hinein, was wir machen, um Deutschland zu einem Vorreiter in der digitalen Medizin zu machen, aber auch in der Forschung. Das hatte er zwar bei der letzten DEMEA auch schon durchblicken lassen. Also das Thema KI ist auf jeden Fall, fällt jetzt nicht vom Himmel, aber es wird doch ein bisschen konkreter. Auch in Bezug auf die EPA, es war ja nicht nur Lauterbach da, sondern auch verschiedene andere Vertreter, die sehr wichtig sind im Gesundheitswesen, haben sich dazu geäußert, dass wir über das Thema KI in der elektronischen Patientenakte sprechen müssen, dass wir das diskutieren müssen, weil sonst haben Ärzte aus deren Sicht eben keinen Mehrwert bei der EPA, weil sie sonst die ganzen Unmengen an Daten durchsuchen müssen. Und an sich ist das auch ein guter Ansatz, dass es eben weniger Arbeit für Ärzte gibt. Also das Gesundheitssystem ist auf jeden Fall überlastet, das ist jetzt auch keine Neuigkeit. Aber ja, das Wie ist noch ein bisschen die Frage, weil es rechnen auch jetzt schon Menschen damit, dass es eben auch mit der EPA ab 2025 nicht gut laufen wird, die ja in der Opt-out-Variante kommt.
Also ich muss da kurz einmal dazwischen einhaken, weil die EPA war, glaube ich, noch nicht so das große Thema bei uns hier im KI-Update. Von daher erklär doch mal genau, was für Daten in diese elektronische Patientenakte rein sollen, ab wann die gelten soll und was genau mit diesen Daten passieren soll.
Also erstmal fängt es ein bisschen rudimentärer an ab 2025. Also es gibt die EPA ja schon seit 2021. Seitdem müssen die Krankenkassen die ja anbieten. Aber ab 2025 sollen sie alle standardmäßig erhalten. Aber am Anfang, ja, wird da auch noch nicht so viel los sein in der EPA, weil da erstmal nur PDF-Dokumente rein sollen vom Arzt. Und die sind natürlich nicht so, wie wir sie brauchen. Und da soll dann eben KI ins Spiel kommen, um dann die Daten zu sortieren. Das ist dann Daten aus einer Anamnese. Also ja, wenn ein Patient zum ersten Mal zum Arzt geht, was da so an Daten anfallen, die sollen da rein. Und da wurde eben schon angekündigt am Anfang, sind das PDFs. Dann natürlich auch der elektronische Medikationsplan, Medikationsliste. Das kommt alles auch, beziehungsweise eigentlich ist es schon da. Aber ganz viele Sonderfunktionen und auch die Datenausleitung, also dass die Daten dann weiter ins Forschungsdatenzentrum Gesundheit kommen, das wird es auch erst Mitte 2025 geben.
Okay.
Und Experten sagen jetzt schon, es funktioniert ja auch gerade das E-Rezept noch nicht so ganz super. Also gibt es ja immer wieder Beschwerden, dass da ja bestimmte Dienste einfach auch gestört sind oder ausfallen aufgrund verschiedener Probleme, die da auftreten. Und da ist halt auch in dem Zuge die Kritik gefallen, wir brauchen erstmal ein vernünftiges Störungsboard für die ganzen Probleme, die auftreten bei der Digitalisierung.
Und ich denke nur gerade, wenn unser Gesundheitsminister sagt, er möchte, dass Deutschland Vorreiter auf diesem Gebiet wird, dann habe ich das Gefühl, wir haben ganz schön im Feld aufzuholen, wenn man sich das so anhört, weil es ja Länder gibt, also ich denke gerade so an die skandinavischen Länder oder eben Israel, wie du schon gesagt hast, die sind da ja schon extrem weit, was das angeht.
Ja, aber eben mit einer anderen Qualität oder anderen Datenstandards auch. Wir wollen ja das erste Land sein, das es eben alles datenschutzkonform macht oder mit dem möglichst besten Datenschutzstandards. Aber das ist jetzt gar nicht mal das Thema, sondern die Dienste sind aktuell immer wieder überlastet und ja, verschiedene Akteure aus dem Gesundheitswesen sprechen da immer von einem Grundrauschen an Störungen, also Störungen, die immer auftreten. Aber dann gibt es die bestimmten Zeiten, wo es halt mehr Störungen gibt. Also gerade wenn dann viele Patienten beim Arzt irgendwas haben wollen oder so, dann merkt man das auch. Also wenn das dann digital läuft. Also zum Beispiel, wenn jetzt viele Patienten montagmorgens ein Rezept einlösen wollen, dann sieht man das eben auch. Deswegen, es ist auf keinen Fall zu früh, über das Thema KI zu sprechen und darüber zu diskutieren. Aber ich denke, dass man erstmal die Sachen, die man hat, vernünftig und stabil zum Laufen bekommt. Weil das klang jetzt vielleicht lustig, dass Dinge nicht funktionieren. Aber eigentlich ist es ziemlich traurig. Die Leute sind jetzt seit längerer Zeit ziemlich frustriert, weil dann auch Störungen gar nicht erst nachvollzogen werden können. Also warum ist es jetzt zu der Störung gekommen? Dann wird ein Ticket erstellt zu dem Problem und dann nach 4 Wochen wird es eingestellt. Man konnte nicht rausfinden, wie das war. Das habe ich jetzt auch schon erlebt, dass nie aufgeklärt wurde, warum es wieder ein bestimmtes Problem gab.
Dann kommen wir mal zurück von der elektronischen Patientenakte zur DEMEA. Wie genau soll KI denn helfen, dass bestimmte Problematiken, die diese elektronische Patientenakte mit sich bringt, gelöst werden könnten?
Ja, zum Beispiel, wenn die Daten nicht im bestimmten Datenformat vorhanden sind, kann man die eben mit Hilfe von KI, sag ich jetzt mal, umbauen. Dann ist es natürlich so, dass wenn viele Daten da sind, kein Arzt wird die Zeit haben, gerade in einer Notsituation, mal eben die unzähligen Mengen an Daten da durchforsten. Da muss man erstmal eine vernünftige Suchoption haben. Die ist auch versprochen worden tatsächlich, aber die kommt eben auch noch nicht mit dem Start der Opt-out-EPA.
Okay.
Genau, das ist alles noch nicht spruchreif, sage ich jetzt mal.
Also noch ein ganz schönes Stück Arbeit, bevor das kommendes Jahr umgesetzt werden soll.
Ja. Und das, was jetzt so die Vision dann von manchen Akteuren auch ist, ist, dass eben bei der klinischen Entscheidungsfindung, also dann direkt anhand der Leitlinien, mit denen die Sprachmodelle, die dann zum Einsatz kommen sollen, trainiert werden, dass anhand dessen dann Vorschläge gemacht werden, wie die Therapie laufen soll, zum Beispiel. Oder dass Risiken erkannt werden. Das ist auch schon so, dass es in anderen Ländern solche Systeme gibt, die verbreitet sind.
Und waren jetzt auf der DEMEA auch Aussteller, die diese Systeme nach Deutschland bringen wollen?
Natürlich die ganz großen. Microsoft war da, die haben da auch schon vor, also 2022 haben sie Nuance gekauft, das Dragon Medical One anbietet. Das ist so eine Sprachsoftware, die halt automatisch das Arzt-Patienten-Gespräch transkribiert. Und die soll jetzt eben mit so einer Co-Pilot-Funktion versehen werden. Die nennen das, also die Menschen bei Microsoft nennen das Ambient AI. ja, dass das Smartphone, das muss man sich so vorstellen, es liegt dann auf dem Tisch. Mhm. Das Arzt-Patientengespräch findet statt und das Gerät hört und schreibt eben mit. Natürlich ist das nicht ganz unbedenklich, weil da natürlich auch sehr vertrauliche Informationen im Spiel sind. Dem will Microsoft beispielsweise mit einer Reihe von Safeguards entgegenkommen. Mhm. Zum Beispiel gibt es halt das Problem, dass KI halluziniert.
Ja.
Und das soll eben auch mit Clinical Safeguards, so nennen sie das, in den Griff bekommen werden.
Wir hatten vor 2 Wochen einen Arzt hier bei uns im Deep Dive, der hat erzählt, dass er sich das total toll vorstellt, dass kein Computerbildschirm mehr zwischen ihm und dem Patienten, den er gerade behandelt, sitzen würde, sondern dass da das Gerät wäre, das ihn vielleicht noch während des Gesprächs daran erinnert, denk dran, dieser Patient nimmt auch dieses und dieses Medikament, wenn du ihm jetzt irgendwas verordnest oder also quasi wirklich so eine Assistenzfunktion. Hast du sowas auch schon gesehen da? Gibt es Firmen, die direkt an sowas arbeiten?
Genau, sowas hat eben auch Microsoft vorgestellt. Also das war da auch schon mit drin.
Okay.
Bei der Demonstration hat es jetzt nicht so funktioniert. Kann sein, dass es natürlich gut funktioniert, wenn das Leute auch nutzen. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wann diese Co-Pilot-Funktion für Deutschland kommt. Mhm. In den USA ist das schon erhältlich, auf jeden Fall.
Und gibt es schon Krankenhäuser oder Ärzte, die das anwenden?
Ja, nur in Deutschland gibt es das jetzt so noch nicht. Mhm. Aber eben ähnliche Produkte gibt es auch schon. Also auch von anderen Unternehmen, die aus Dänemark kommt zum Beispiel ein Unternehmen, das wohl in das Krankenhausinformationssystem implementiert hat. Also diese KI Entscheidungshilfe, wo dann eben auch die Informationen schon vorliegen, weil zuvor Patientendaten genutzt wurden, um halt große Sprachmodelle zu trainieren. Also das ist natürlich Voraussetzung für solche Systeme und man erhofft sich halt, wenn man mehr Daten hat, dass die dann immer besser funktionieren. Und trotzdem gibt es halt immer noch das Problem, dass Entscheidungen ganz falsch getroffen werden oder dass sich dann Ärzte eben auf das System verlassen, je besser es auch funktioniert, und dann eben nicht mehr erkennen, wenn es dann doch einen Fehler auswirft. Also es wird immer ein Problem sein, aber das Problembewusstsein könnte verschwinden. Das ist natürlich eine Gefahr.
Das ist ja auch eine Sorge von Kritikern dieser Systeme, dass die Ärztinnen und Ärzte nicht mehr so in der Routine sind, Probleme zu erkennen, weil die KI meistens die Probleme erkennt. Und wenn die KI dann mal nicht zur Verfügung steht, dann sind sie quasi komplett aus der Übung und können vieles nicht mehr so umsetzen, wie sie das heute noch können, einfach weil sie darin gefördert werden. Befürworter sagen, ja, aber es spart ihnen ja so viel Zeit. Wo stehst du dazwischen?
Ja, ich persönlich finde, dass jeder wissen muss, was er da nutzt und auf welcher Basis er das nutzt. Also es geht mir ja tatsächlich beim Texteschreiben auch so, wenn ich mal KI nutze, dann nur bei Themen, wo ich denke, da bin ich mir sicher. Weil wenn man dann, wenn da dann irgendwas Schlaues steht, wo man dann nicht weiß, stimmt das jetzt und man es nicht nachguckt, dann ist die Gefahr ja da, dass da irgendein Unsinn verbreitet wird.
Ja.
Und das ist natürlich bei uns etwas weniger kritisch, als jetzt, wenn der Arzt dann auf der Basis irgendein falsches Medikament gibt oder ähnliches.
Ja, es gibt ja wenige Bereiche, in denen ein Fehler so gravierende Auswirkungen haben kann, wie im Gesundheitswesen. Du hast schon gesagt, die Firmen bieten da Leitplanken an. Wie sehen die aus?
Tatsächlich, auf Nachfrage habe ich jetzt keine Details bekommen, aber da gibt es wohl mehrere Safeguards, die dann greifen, wenn zum Beispiel ein super kritisches Thema wie Abtreibung oder so thematisiert wird. Mhm. Oder wenn es eben einen Fehler gibt, dann sollen die auch anhand der Leitlinien und so einschreiten.
Mhm.
Also wenn es einen Fehler gibt, dann sollen die Systeme halt Alarm schlagen. Aber ob und wie das, wie zuverlässig das auch funktioniert, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber dazu wird es wahrscheinlich dann auch Studien geben, weil das ja in Übersee schon länger dann läuft.
Jetzt gibt es also viel KI in Software, aber ein Bereich, der auch mitwachsen soll, ist ja die Hardware, also sowas wie Pflegeroboter oder ich habe mal gesehen, irgendwie Exoskelette, die Pflegekräfte unterstützen könnten, damit sie leichter Patienten bewegen können, die bettlägerig sind. War sowas auch da ausgestellt auf der DEMEA? Konntest du sowas sehen?
Ja, solche Sachen gab es auf jeden Fall auch. Und natürlich auch Operationsroboter, was es hier ja auch schon länger gibt. Es gab auch einige Roboter, die herumfuhren und so demonstrierten, wie das mit der Medikamentenausgabe funktioniert. Also die haben dann auch so auf GPS basierend Systeme, wo sie dann eben eine Karte vom Krankenhaus haben und dann wissen, wo sie sind und wo sie hin müssen. Und auch irgendein Sprachmodell lief dann auf den Robotern. Was in Richtung Hardware noch auffiel, war aber eine Box, die ich auch ausprobiert habe. Das war so eine umgebaute Telefonzelle und dann konnte ich mich da reinsetzen und stellen und dann hat die Box halt verschiedene Daten erfasst, zum Beispiel Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz auch und auch die Körpertemperatur. Und ich wurde auch gewogen und mein Körperfettanteil wurde auch gemessen. Und dann am Ende der Sitzung habe ich dann so einen langen Kassenbon bekommen, wo dann auch so eine Auswertung meiner Daten drauf waren. Also alternativ hätte ich mir das auch an die elektronische Patientenakte schicken können. Also theoretisch, wenn das jetzt schon integriert worden wäre. Also in wo das eingesetzt wird, läuft das auch schon so. Also die Geräte sind alle einzeln schon als Medizinprodukte zertifiziert, aber die KI-Auswertung noch nicht. Aber da arbeitet das Unternehmen gerade dran. Aber das war ganz interessant.
Das geht ja dann auch viel schneller als beim Arzt, wenn man irgendwie alles nacheinander quasi untersucht bekommt. Wie lange standest du da drin?
Also das waren jetzt 5 Minuten. Tatsächlich wird das auch nacheinander gemessen, aber ja, die Wartezeit beim Arzt fällt weg und ja, für so, sag ich jetzt mal, Routinedaten finde ich das tatsächlich sinnvoll, weil man das ja auch dem Arzt schicken kann. Also man kann ja auch sagen, hey, können Sie bitte mal schauen, ob das so passt mit jetzt in meinem speziellen Fall oder so.
Das heißt, die KI hat dir dann nicht irgendwie eine Empfehlung gegeben, so von wegen, der Blutdruck ist ein bisschen hoch, da müssten Sie aufpassen oder sprechen Sie wegen Ihrer so und so Werte mit dem Arzt oder?
Glücklicherweise nicht, aber natürlich hätte das System das auch machen können. Also bei mir war halt alles in Ordnung, daher kann ich das jetzt nicht verifizieren.
Okay, aber der Plan ist schon, dass das dann quasi auch warnt und sagt, okay, hier ist Handlungsbedarf, sprechen Sie mit dem Mediziner, der Medizinerin Ihres
Vertrauens. Genau, da stand auch ein Arzt am Stand, der mir das dann auch nochmal gesagt hat, also bestätigt hat, dass meine Werte alle super sind, warum auch immer. ja, bin ich beruhigt gegangen.
Ja, ist ja auch ganz gut. Also ich meine, es gibt ja viele Leute, die gehen einfach nur zur Sicherheit quasi, um sich abzusichern zum Arzt. Genau. Und das würde die Ärzte ja sehr entlassen, wenn sie nicht selber diese Untersuchungen alle machen müssten.
Ja.
Also viel Software, einiges an spannender Hardware. Was gab es noch so auf der DEMEA? Was hat dich am meisten fasziniert, was du da gesehen hast?
Ja, da war auch ein Startup, das auch auf der DEMEA einen Preis gewonnen hatte, weil die anhand einer Blutentnahme lebensbedrohliche Verengungen der Koronararterien erkennen können. Also dann Herzinfarkte, also das Risiko dafür. Und es soll halt fast genauso zuverlässig sein wie ein CT. Und halt dann aber ohne die Strahlenbelastung. Und auch viel schneller. Also beim CT dauert das 60 Minuten und mit dieser Blutentnahme halt 15 Minuten. Und das würde halt enorme Kosten sparen, weil das ja vergleichsweise günstig ist.
Zumal das ja auch eine Erkrankung ist, wo man schnell handeln muss. Eben. Also je schneller man die Ergebnisse hat, desto besser, ne?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und auch im Bereich digitale Pathologie, da gab es einige Startups, die sich halt auf spezielle Bereiche fokussiert haben, wie Augen, Brustkrebs, Prostata oder so die bekannten Bereiche, die öfter untersucht werden. Und da waren aber auch Unternehmen wie Huawei, die mithilfe von KI die Effizienz der bisherigen maschinellen Verfahren in der Radiologie steigern wollen. Okay. Ja, das viele Sachen oder das meiste ist halt dafür da, Zeit zu sparen auf jeden Fall und die Genauigkeit der Untersuchungen zu erhöhen. Da wurde auch immer die Frage aufgeworfen, wem vertraut man mehr, einem übermüdeten Assistenzarzt oder der KI? Mhm. Also das ist jetzt natürlich nicht die kein netter Vergleich.
Ja, aber es ist ja wahr. Also wenn man ins Krankenhaus kommt, die sind ja wirklich alle einfach überarbeitet. Jemand, der wirklich ausgeruht und fit und wach ist. Ich glaube, das ist nicht so das Selbstverständlichste im Krankenhaus heutzutage, weil die meisten ja einfach sehr am Anschlag sind.
Das stimmt. Ja, was ich ganz erschreckend fand tatsächlich, also da wurde auch eine Plattform demonstriert, die war jetzt nicht unbedingt nur fürs Gesundheitswesen, sondern etwas, so eine Art KI-Überwachung, die dann auch Vitaldaten messen kann. Die haben auch, hat auch mein Alter geschätzt und es soll aber so im, also der Plan ist, dass sowas in Krankenhauszimmern steht und dann ja erkennen, wenn es dir schlechter geht oder so. Und in den USA wurden solche Systeme tatsächlich schon, also die werden gerade in Krankenhäusern ausgerollt. Das ist dann schon ein bisschen erschreckend, wenn dann statt so Vitaldaten, die dann ins Zimmer, wo das Pflegepersonal sich aufhält, übertragen werden, wenn das dann nicht mehr nur Vitaldaten, also so Kurven sind, sondern tatsächlich ja Videos von den Menschen. Also ja, ich frage mich dann, möchte ich, dass ich so im Krankenhaus überwacht werde, dass dann, ja, auch wenn Besuch kommt oder so, vielleicht kann man das dann ausstellen oder so, aber so eine Dauerüberwachung würde ich mich jetzt unwohl bei fühlen. Aber ja. Ich glaube auch nicht, dass das hier in Deutschland durchkommen würde, tatsächlich.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also für europäische Verhältnisse habe ich auch das Gefühl, das ist sehr invasiv, Patienten so zu überwachen. Andererseits, wenn sie auf der Intensivstation liegen und sich sowieso nicht bewegen können oder komatös sind, ist das vielleicht nochmal was anderes?
Ja, das sind hier in den Beispielen, die dann gezeigt wurden, waren das tatsächlich keine komatösen Personen, sondern ja einfach zur Entlastung des Pflegepersonals in erster Linie. Unabhängig ja vom Zustand. Aber es gab da auch eine datenschutzfreundliche Lösung, die wohl auch schon hier in Deutschland getestet wird, wo dann ein hochpräziser dreidimensionaler Radar zum Einsatz kommt, heißt es vom Unternehmen, der dann Millionen an Bewegungspunkten pro Sekunde analysiert und dann einerseits die Position der Person im Raum ermitteln kann und mithilfe von KI dann auch ja Veränderungen erkennen kann, also die Körperhaltung und wie es der Person gehen könnte. Also zum Beispiel, wenn die Person zittert, dann merkt das dieser Radar. Und deswegen, also da kommen gar keine Bilder oder so, die übertragen werden, sondern ja, die Personen werden dann so wie so ein, ja, Klops dargestellt. Wie soll ich das sagen? Also ja, wie so eine Avatar-Figur ohne Gesicht und so weiter. Das ist was hier auch angeblich von Datenschützern schon abgenickt wurde. Das ja, kann ich mir auf jeden Fall schon viel eher vorstellen, als dann so eine Kamera, die 1:1 so einen Livestream von meinem Zustand überträgt.
Ja, ich glaube, das würde ich auch angenehmer empfinden. Andererseits ist sowas natürlich angenehmer, als wenn man an diese 1000 Gerätschaften angeschlossen ist. Irgendwie, man hat dann den Pulsmesser am Finger und noch irgendwie ein Blutdruckmessgerät oder so am Arm und ist ja auch bewegungseingeschränkt, wenn man so überwacht wird. Und wenn das dann alles quasi von einem System, was mich nur virtuell erfasst, überwacht werden kann, ist das ja angenehm.
Ja, wenn das dann so gut funktioniert. Also die Frage ist ja, wie genau sind dann diese Daten? Das, was ich jetzt bisher gesehen habe, das hat halt gar nicht genau funktioniert. Kann sein, dass das dann auch wieder mit vielen Daten und so besser wird. Ja, apropos Daten, für all diese Berechnungen mittels KI ist natürlich auch entsprechende Hardware und Rechenkapazitäten erforderlich. Und deswegen tendieren auch viele Anbieter im Gesundheitswesen zu Cloud-Lösungen. Und das war auch ein Punkt, was mir aufgefallen ist, dass ja immer mehr statt on-premise dann auf die Cloud-Lösungen zurückgegriffen wird. Und da muss man halt gucken, dass man einen vertrauenswürdigen Anbieter hat.
Ja. Gibt es da Vorgaben für deutsche Krankenhäuser, was für eine Cloud man benutzen kann?
Ja, auf jeden Fall eine, die ja im europäischen Raum liegt. Also die muss spezielle Zertifikate dann auch haben. Und ja, die großen Unternehmen werden das natürlich alles ja da rein investieren, damit es ja läuft.
Ja, eine letzte Frage noch zu dem Jahr. Hast du was gesehen, was sehr nach Science-Fiction aussah. Also ich habe ja das Gefühl, zurzeit werden Dinge Wirklichkeit, die wir vor 5 oder 10 Jahren noch definitiv in dem Bereich Science-Fiction verortet haben. Ist das da im Gesundheitsbereich auch so, dass du da Sachen gesehen hast, die du vor 2, 3 Jahren noch absolut abgetan hättest als, das ist absolute Zukunftsmusik?
Tatsächlich irgendwie nicht. Also was mich halt so ein bisschen auf der DMEA überwältigt hat, kann ich jetzt mal sagen, war halt, dass ja KI jetzt tatsächlich auch in die Krankenhausinformationssysteme integriert wird und ja, dass das alles schon so gesetzt ist, dass das auf jeden Fall kommt.
Mhm.
Und auch, dass ja alles in die Cloud umzieht, während man vorher halt so Wert darauf gelegt hat, dass es eben nicht in der Cloud ist, weil es dann, ja, wenn etwas selbst gehostet ist, dann hat man da mehr Kontrolle eben drüber. Und gleichzeitig merkt man halt auch die Verzweiflung der Ärzte, dass vieles in der TI nicht so läuft. Und dann möchte man eben die ganzen Dinge abgeben. Also das hat man jetzt zum Beispiel mit den Konnektoren im Gesundheitswesen gehabt, dass Ärzte, die ja auch unsicher bei sich in der Praxis laufen oder oft laufen lassen, und ja, die stehen dann teilweise einfach direkt irgendwo, wo theoretisch jeder drankommen könnte, wo die ja den sicheren Zugang zum Gesundheitsnetz gewährleisten sollen.
Mhm.
Und weiß nicht, das fand ich ein bisschen erschreckend, dass halt jetzt alle so ein bisschen darum buhlen, wer darf welchen Auftrag bekommen.
Mhm. Hast du auf der DMEA mit Ärzten und Ärztinnen gesprochen?
Also da waren auch Ärzte, die haben ja auch teilweise ihre eigenen Produkte dort vorgestellt, die ihnen quasi die Lebensqualität verbessern.
Also sind die Ärzte, die du da auf der DMEA getroffen hast, sind wahrscheinlich eher für mehr KI in ihrem Arbeitsalltag als dagegen, wenn es ihnen die Arbeit so sehr erleichtert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die haben halt mit ganz vielen Problemen auch zu kämpfen, sind sehr belastet. Ja, auch durch die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und damit erhoffen sie sich endlich mal tatsächlich einen Vorteil. Weil aktuell kommen einfach immer mehr Dokumentationspflichten auf die Ärzte zu.
Mhm.
Und da hatte der Gesundheitsminister jetzt auch an Entbürokratisierung versprochen. Und was dauert halt alles, bis das irgendwie in Gang kommt. Und ja, zum Beispiel laufen viele telemedizinische Dienste auch noch nicht so wie gewünscht. Auch wenn es möglich wäre, spielt halt immer so was rein, wie dass man alle 4 Monate da seine Gesundheitskarte einlesen muss. Also es sind unglaubliche Aufwände und natürlich erhoffen sie sich dadurch KI-Vorteile und ja, Zeitersparnisse. Ja, und in Zukunft werden trotzdem ziemlich viele verschiedene Tools zum Einsatz kommen bei den Ärzten, ob jetzt mit KI oder ohne. Und ja, da fehlt so ein bisschen die Strategie, habe ich den Eindruck, dass man sagt, wir nehmen jetzt ein Tool und integrieren da alles rein. Es gibt auch viele Lösungen, das sind dann Doppelstrukturen und das ist auch so die Befürchtung der Ärzte. Zum Beispiel gibt es ein Patientenportal, was auch gefördert wird, das in Kliniken zum Einsatz kommt. Und dann gibt es aber gleichzeitig noch die elektronische Patientenakte. Und da sind halt Überlappungen in der Funktionsweise. Und so geht das halt immer weiter, dass ja es viele Tools gibt, die aber teilweise das Gleiche können. Und der Überblick, den da zu behalten, das ist nicht so ganz trivial.
Ja, das glaube ich. Es könnte alles so schön und einfach werden mit KI, aber wird es wahrscheinlich nicht, sondern bleibt komplex und kompliziert, zumindest auf die nächsten Jahre.
Ja, erstmal, zumindest was die staatliche Digitalisierung angeht. Und dann ist halt auch immer die Frage, wie angreifbar sind die Modelle. Eigentlich haben wir auch, oder sind wir da eher Freund von Datenminimierung, dass man nicht erstmal, das ist ja das Prinzip, das ein bisschen die Bundesregierung und Europa verfolgt, so viele Daten wie möglich sammeln. Ist das wirklich so richtig? Brauchen wir, für welche Forschungsfragen brauchen wir tatsächlich die Daten? Und die Frage ist dann, ja, wenn Angreifer kommen und dann immer wieder neue Methoden haben, aber wir haben die Daten schon irgendwo vorliegen oder kann man sie dann de-anonymisieren und so weiter? Das sind halt Fragen, die kommen da ein bisschen zu kurz in dem Ganzen. Man weiß, dass man erst in 5 Jahren solche relativ privatheitsbewahrenden Methoden hat. Und eigentlich ist da auch noch weitere Forschung möglich, um dann ja auch dort, also in der Währung der Privatsphäre da ein bisschen effizienter zu werden, dass man also weniger Daten braucht, um die Daten auch vernünftig, sag ich jetzt mal, zu speichern, ohne dass Rückschlüsse auf Individuen möglich sind. Und man redet schon von Plänen für die Zukunft, ohne sich der Konsequenzen so richtig bewusst zu sein, ist mein Eindruck. Auch was jetzt die Opt-out-EPA angeht, da gibt es viele, die auch kritisieren, warum machen wir das Opt-out? Ich meine, da sind eine Menge Risiken, also potenzielle Risiken. Warum lassen wir die Bürger nicht selber entscheiden, ob sie da teilnehmen möchten? Und also ja, unter jedem Artikel, den ich zur EPA schreibe, steht, wie kann ich widersprechen?
Ja, ich glaube, da ist gerade unser Heise-Forum wahrscheinlich sehr aktiv unterwegs, dass man sich diese Möglichkeit auf jeden Fall offen halten möchte.
Das hat ja auch mit Vertrauen zu tun. Wer bekommt die Daten? Wenn ich jetzt zu meinem Arzt gehe und weiß, der hat da sein eigenes Forschungsprojekt, also so rein hypothetisch, und ich wüsste, ihm ist es wichtig, dass da nichts passiert, dann würde ich da auf jeden Fall auch zustimmen. Aber wir sehen ja gerade bei uns anhand der aktuellen Probleme in der TI, die wirklich ein Dauerthema sind, das klappt nicht. Und dann macht man sich natürlich seine Gedanken. Und es gibt ganz viele tolle Forschungsprojekte in Deutschland und auch klinische Register, die sich da wirklich Mühe geben und das, also da gibt's dann auch genaue Details dazu, wo welche Daten dann auch landen. Und ja, ich denke, man muss erstmal so ein bisschen Vertrauen schaffen, gerade bei der, ja, also bei dem kritischen Teil der Bevölkerung, und sich das auch ein bisschen verdienen, um dann eben solche Vorhaben zu starten. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt, also wem ich die Daten gebe und wofür. Ja. Also wenn ich die für private Firmen verteile und hinterher nicht weiß, ob es dann ein hundertstes Kopfschmerzmedikament gibt, wovon vielleicht niemand profitiert, ist es was anderes, als wenn ich die Forschung für eine bestimmte Krankheit unterstütze, also wenn man Forscher unterstützt. Und es gibt ganz viele Leute, die sagen, ich möchte die Daten der Forschung geben, aber eben nicht Big Pharma oder ja, der Pharmaindustrie. Obwohl Pharmaindustrie ja auch Forschung ist, aber privatwirtschaftlichen Unternehmen ist noch was anderes als Forschung.
Ja, das kann ich nachvollziehen, dass man da gerne wüsste, wo es hinkommt und wofür das verwendet wird. Ja, es bleibt ein spannender Bereich, was davon umgesetzt werden kann, wie schnell das umgesetzt werden kann und wie viel Widerstand es dazu geben wird in der Bevölkerung oder auch in der Medizin. Aber ich glaube, momentan ist der Weg bei vielen wahrscheinlich eher zu lieber mehr KI als zu wenig KI, um den Anschluss nicht zu verpassen.
Ja, genau, das ist noch ein neues Fass, was du da aufmachst. Man möchte natürlich auch kompetitiv bleiben, wie das schön gesagt wird. Man möchte nicht den Anschluss verlieren. Und aus Deutschland kommen ja tolle Startups, die sich dann auch gut entwickeln und so weiter. Aber ich glaube, da ist super viel Potenzial, was wir auch haben. Und ja, die Frage ist halt, wie machen wir das so, dass ja möglichst viele zufrieden sind?
Ja, du wirst weiter darüber berichten für uns und weiter ein Auge darauf haben. Und ich bin gespannt, was sich in den nächsten 1-2 Jahren da entwickeln wird. Vor allem auch mit der elektronischen Patientenakte, was da bis zum nächsten Jahr sich noch weiterentwickelt. Da
sind wir alle
gespannt. Ja, alles klar. Vielen Dank, Marie.
Danke dir.
Das war's für heute. In der kommenden Woche hat Eva-Maria Weiß Vasilios Danos vom TÜV Nord zu Gast. KI-Systeme mit bestimmten Risikofaktoren müssen laut dem AI Act einen Prüf- bzw. Zertifizierungsprozess durchlaufen. Der TÜV Nord hat dafür seine gesamte KI-Expertise in einem TÜV AI Lab in Berlin gebündelt. Dort werden Methoden und Standards für die Prüfung insbesondere sicherheitskritischer KI-Anwendungen entwickelt. Wie solche Prüfungen ablaufen könnten, erfahren wir kommende Woche. Und bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten News-Überblick auf dem Laufenden bleiben. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns eure Stimme gebt beim Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises. Den Link findet ihr in den Shownotes.